Ja, und dann sind wir wieder hier an den Mikrofonen. Wir sind heute ganz viele, viel mehr als sonst, würde man fast sagen. Also herzlich willkommen bei dem Datenkanal. Im Studio sitzen heute der Jens Kubizil.
Ja, und ich, der Jörg Sommer. Hallo.
Und wir haben einen Gast, nämlich den...
Der Gast ist Stefan May, ein Journalist.
Hallo.
Hallo.
Genau. Du hast ja quasi schon verraten, um was es geht fast. Also du bist ein Journalist und Journalisten schreiben ja irgendwie so Zeitungsartikel, Bücher und ähnliche Sachen. Und ich glaube, sowas hast du auch gemacht, oder?
Genau, ich bin freier Journalist und schreibe über Technologie, über digitale Welten und habe mich unter anderem viel mit dem sogenannten Darknet beschäftigt und habe irgendwann auch ein Buch darüber geschrieben.
Ah, wie heißt denn das Buch?
Das Buch heißt Darknet, Waffen, Drogen, Whistleblower, wie die digitale Unterwelt funktioniert, ist in dem Verlag CH Beck erschienen.
Okay, genau, und darüber wollen wir uns heute so ein bisschen unterhalten, um mal ein bisschen zu erfahren, was du da für Erkenntnisse erzielt hast. Jetzt hast du gesagt, aber du bist freier Journalist. Vielleicht so für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, wie kann man sich das vorstellen? Schreibst du dann irgendwie einen Artikel, gehst mit dem zu einer Zeitung und sagst, hier, veröffentlicht mal den? Oder kommen die zu dir und sagen, wir hätten gerne einen Artikel zum Thema XY?
Naja, das läuft eher so, man hat eine Idee für einen Artikel und man recherchiert auch, was so passiert ist und dann entstehen Ideen und dann schreibt man so 4, 5, 6 Zeilen zusammen, ein Exposé und schickt das an die Medien. Oder beziehungsweise schickt das an Medien, mit denen man zusammenarbeitet. Und die große Herausforderung für freie Journalisten ist, dass man genügend Medien hat, also für die man arbeiten kann. Und das läuft aber eigentlich ganz gut. Also man muss irgendwie mit Medien in Kontakt kommen. Und wenn man aber einmal für die was geschrieben hat und die sind zufrieden damit, dann freuen die sich aber eigentlich auch, wenn man öfters für die schreibt und wenn man denen was anbietet, weil die sind ja auch darauf angewiesen. Also wenn man jetzt beispielsweise eine Technikseite hat, jede Woche, dann kann man ja nicht alle Artikel selber schreiben, sondern da braucht man Leute, die einem was beisteuern.
Und wie ist so das Verhältnis in den Medien von freien Journalisten zu angestellten Journalisten? Hast du da Einblicke, hast du da so eine Idee, wie das da ungefähr ist?
Also nicht so richtig, ich könnte es ganz grob schätzen. Ich schätze mal so ein Drittel oder ein Viertel ist festangestellt und 3/4 sind frei. Und die Verhältnisse, ich kann aber so ein bisschen was über die ökonomischen Verhältnisse sagen. Es gibt da so ein bisschen eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Also Medien ist generell ein Bereich, wo man jetzt nicht wirklich viel verdient und wo man froh sein kann, wenn man einigermaßen davon leben kann. Und wenn man festangestellt ist in der Redaktion, dann kann man meistens zumindest von leben. Und bei den Freien ist es aber ganz anders. Also sozusagen die gleichen Medien, die den Festangestellten mit den Gehältern ermöglichen, davon zu leben, die zahlen meistens Honorare, mit denen die Freien eigentlich nicht leben können. Also eigentlich müssten die Honorare immer doppelt so hoch sein, damit man es irgendwie hinkriegt, davon zu leben.
Aha. Also das heißt, deswegen muss man dann noch ein Buch nebenbei schreiben, um dann über die Runden zu kommen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, Buchschreiben sollte man eher nicht, weil Buchschreiben ist ökonomisch noch verheerender eigentlich. Also bei den meisten freien Journalisten ist es so, es gibt fast sowas wie so eine Normkarriere oder eine Standardkarriere bei Journalisten. Also wenn sie jung sind, wenn sie Studis sind, vielleicht noch Geld von Eltern bekommen oder wenn sie es einfach hinkriegen, mit sehr wenig Geld zu leben, dann arbeiten die, dann buttern die richtig rein als freie Journalisten und irgendwann merken sie, dass man mit 1000 Euro Einkommen oder 1500 Euro Einkommen eigentlich nicht auf Dauer leben kann und dann versuchen sie entweder einen festen Job zu finden in Medien oder sie wechseln irgendwas, werden vielleicht Lehrer oder
Regierungssprecher
oder gehen in die Öffentlichkeitsarbeit. Und die meisten Journalisten, die ich kenne, sagen wir über 35, die noch dabei sind, die fahren eigentlich immer so zweigleisig. Die machen so zur Hälfte machen die freien Journalismus und zur anderen Hälfte machen sie irgendwas anderes. Sie arbeiten beispielsweise in der Pressestelle von einer Wissenschaftsorganisation oder sie machen so Corporate Journalismus. Also vielleicht irgendein Verband gibt ein Heft heraus und die zahlen meistens sehr viel besser.
Okay. Und was hat dich jetzt dann dazu bewogen, das Buch zu schreiben? Wie bist du da hingekommen? Oder hast du dich erstmal überhaupt vorab mit dem Darknet beschäftigt? Oder wie bist du da hingekommen?
Das kam so, ich habe irgendwann gemerkt, dass es als freier Journalist Sinn macht, nicht nur über alles irgendwie zu schreiben, sondern sich auch so Spezialthemen zu suchen, über die man dann ganz besonders oft schreibt und wo man dann wirklich zum Experten wird und wo dann vielleicht auch irgendwann die sozusagen der Stundenlohn steigt, weil man in dem Thema schon drin ist. Das erste Thema war neue Top-Level-Domains, dann habe ich viel über Blockchain geschrieben und irgendwann habe ich das Darknet entdeckt. Ich hatte einen Artikel für das populär wissenschaftliche Magazin PM geschrieben über das Darknet und habe da wahnsinnig viel recherchiert und habe gemerkt, dass das sehr spannend ist für einen Journalisten, weil es noch wenig wirkliches Wissen dazu gibt und viel Unsinn kursiert und weil es auch so ein sehr spannender, widersprüchlicher Ort ist. Und dann habe ich immer wieder für alle möglichen Medien darüber geschrieben, beispielsweise fürs Deutsche Ärzteblatt, über Medikamentenhandel im Darknet und so weiter. Und dann bin ich irgendwann über einen Kollegen, der eine Literaturagentur kannte, an den Beck Verlag gekommen.
Mhm. Ja, du hast jetzt gerade gesagt, du hast für das Ärzteblatt über Medikamentenhandel oder Handel oder Schmuggel?
Ja, das, also in dem Bereich ist es, glaube ich, deckungsgleich.
hatten die Ärzte da ein originäres Interesse daran oder hast du da auch mal Feedback von den Ärzten bekommen dazu?
Nee, ich habe ab und zu für das Ärzteblatt geschrieben, das hing damit zusammen. Ich habe halt so ein paar Spezialthemen. Das erste war neue Top-Level-Domains. Und da habe ich gemerkt, dass das für sehr viele Bereiche und Branchen interessant ist und habe verschiedene auch Branchenmedien angesprochen und hatte dann fürs Ärzteblatt über die Top-Level-Domains .doktor und .med geschrieben. Und und die haben halt so ein Technikressort und dann bin ich dabei geblieben und ich habe auch irgendwann gemerkt, umso weniger ein Medium selbst mit Technologie zu tun hat, umso mehr freuen die sich eigentlich, wenn jemand kommt, der ihnen so Sachen runterbricht.
Also jetzt muss ich trotzdem noch mal ganz kurz bei dem Thema Top-Level-Domain verweilen. Mich würde noch mal interessieren, also außer der Tatsache, dass es jetzt eine neue Top-Level-Domain gibt, was kann man denn da noch schreiben? Was kann man denn in einen Artikel reinpacken?
Naja, es gab ja einfach die neuen Top-Level-Domains und die gab es halt für jeden Bereich. Es gab irgendwie .doktor, die gibt es schon sehr viel länger, ja. Genau. Ach naja, und ich meine, es ist ja ganz interessant und zumindest diese Top-Level-Domains, die haben ja teilweise ihren was versprochen. Es gab beispielsweise Top-Level-Domains, die geschützt waren, also wo es so eine Art Branchenschutz gab, dass beispielsweise nur Ärzte so eine Top-Level-Domain reservieren können. Und dann hatte ich auch so eine ganz interessante Geschichte. Ich hatte mir nämlich mal irgendwann die Liste mit allen 2000 Bewerbungen für Top-Level-Domains ausgedruckt und habe .kinder gefunden. Und der Bewerber war Ferrero und dachte mir, ach, sehr interessant. Und es war halt so, es gibt normale Internetendungen, es gibt Marken-Internetendungen und .kinder war halt eine Marken-Internetendung. Ja. Und das war halt ein Riesenskandal und es hat aber nie jemand vorher gemerkt.
Ah, okay. Interessant. Also hast du den Skandal aufgedeckt?
Genau, so ein bisschen. Und dann habe ich irgendwie den Deutschen Kinderschutzbund gefragt, was er davon hält. Und die haben sich noch mehr aufgeregt. Und dann war die Kinderkommission des Bundestags eingeschaltet. Und soweit ich weiß, hat sich dann Ferrero irgendwie mit denen geeinigt. Und die haben jetzt, glaube ich, so eine Sperre, dass unter .kinder zumindest keine deutschsprachigen Inhalte erscheinen.
Ah, okay.
Und hast du dich an der Stelle auch mit der Technik auseinandergesetzt? Denn der Betrieb einer Top-Level-Domain ist ja auch nicht ganz ohne. Also da verlangen die Registrare schon einiges mehr.
Ich bin kein Informatiker, ich habe Soziologie studiert und Publizistik und ich versuche mir immer die Technik so weit anzueignen, wie ich es brauche und wie ich es brauche, um keinen Unsinn zu erzählen, vor allem indem ich mit Leuten rede, die sehr viel mehr wissen. Also ich könnte jetzt keine Top-Level-Domain selber betreiben. Wenn ich sie beantragen würde, würde die ICANN es ablehnen, weil sie merken, dass ich das nicht kann.
Okay.
Genau, und dann bist du sozusagen in die Richtung, Richtung des Darknets abgebogen.
Dunkler geworden.
Genau.
Es ist immer dunkler geworden. Und du hast gesagt, du hast zunächst auch Zeitungsartikel dazu geschrieben und dann später eben über den Beck Verlag das Buch, was jetzt in der zweiten Auflage erschienen ist, richtig?
Genau, die zweite Auflage war so von Mitte letzten Jahres.
Ja, aber sozusagen, das ist die aktuelle.
Genau, Auflage. Das ist die aktuelle, ja.
Genau.
Und wie war dann dein Einstieg ins Darknet? Also hast du erstmal Tuchfühlungen aufgenommen? Bist du ich würde jetzt erstmal nochmal zurückspringen. Was ist für dich das Darknet?
Also es gibt ja nicht so eine richtig funktionierende Definition. Ich würde sagen, das Darknet ist ein digitales Netz, was sich vom sonstigen großen Internet abschirmt, und zwar mit technologischen Mitteln. Und es geht darum, Anonymität herzustellen, zum einen von den einfachen Nutzern, in Anführungsstrichen, und von den Betreiberinnen und Betreibern von Inhalten. Das heißt, es geht um Anonymität und es geht darum, neugierige Blicke fernzuhalten von Geheimdiensten, von Ermittlungsbehörden und auch von der Werbewirtschaft, die immer frecher wird mit ihren Blicken auf die Menschen. Das heißt, tatsächlich könnte man sagen, also Darknet ist einfach dunkel. Wenn man dunkel als Gegenentwurf zum sonstigen Internet nimmt, wo überall irgendwie so Lampen und Scheinwerfer und Kameras und Mikros in den Raum ragen.
Ja, wahrscheinlich einfach so gesehen der Bereich im Internet, in dem man sich bewegen kann, ohne gesehen zu werden oder groß auffällig zu sein.
Genau, so würde ich es auch sagen.
Okay. Und in dem Sinne, es gibt ja eigentlich auch nicht das Darknet, sondern man kann ja in verschiedener Weise im Internet unterwegs sein, ohne aufzufallen. Aber es gibt ja auch eben das eine große Netzwerk, wofür wir mit Jens ja auch einen kompetenten Ansprechpartner haben. Genau, also im weitesten Sinne assoziiert man ja meist damit Tor.
Genau, also der englischsprachige Artikel ist der Meinung, es gibt 11 verschiedene Darknet-Technologien. Also es gibt Tor, es gibt I2P, es gibt Freenet, es gibt GNUnet. Und es ist aber so wie sonst in der digitalen Welt, es gibt auf den ersten Blick so eine Vielfalt, eine bescheidene Vielfalt, aber dann hat sich doch einer quasi durchgesetzt, der alles dominiert, und das ist zurzeit das Darknet auf Basis von Tor.
Insgesamt hast du dir diese verschiedenen Netzwerke alle mal angesehen? Hast dann.
Nee, leider nicht. Das ist auch so eine Sache, wo ich so ein bisschen schlechtes Technik. Gewissen habe. Also, es gab so, wenn man ein Buch schreibt, dann hat man ja auch nicht unbegrenzt Zeit, sondern ich wollte so verschiedene Sachen bearbeiten und hatte jetzt nicht Zeit bei jedem. Ich hätte zu jedem Thema noch 5-mal so lange recherchieren können, und Sachen, bei denen ich der Meinung die braucht man, die habe ich mir sozusagen für einen Anhang aufgehoben. Es gibt einen Anhang, und dann wollte ich noch über andere Darknets schreiben und hatte mir I2P und Freenet angeguckt und habe dann eigentlich bereut, dass ich das nicht früher gemacht habe, weil ich die ziemlich spannend finde. Und I2P und Freenet, die sind teilweise technisch deutlich radikaler als Tor. Und zumindest in Freenet gibt es auch wirklich eine nennenswerte Zahl an Inhalten und teilweise sogar auf der nicht illegalen Seite sogar noch so ein paar mehr und spannendere. Und insofern, ich habe mich da eigentlich leider zu wenig mit beschäftigt und will das aber vielleicht irgendwann nochmal machen.
Ja, und oder wollen wir nochmal technisch im Prinzip, weil ich finde das halt so verrückt, diese Idee, dass man sich eigentlich ja im Internet bewegt. Man nutzt ja für diesen Zugang zu dem Darknet weiterhin den regulären Internetanschluss. Ist in dem Sinne ja erstmal sichtbar und wird dann plötzlich unsichtbar. Das ist ja irgendwie schwierig.
Ne, ich denke, es ist vielleicht hilfreicher zu fragen, gegenüber wem man unsichtbar wird. Also ich meine, unsichtbar wird man ja nicht unbedingt gegenüber jedem und allen, sondern gegenüber gewissen bestimmten Parteien.
Also ist das im Prinzip sowas, wie man das Darknet auffassen könnte, beschreiben könnte? Man sagt eigentlich gezielt, das und das möchte ich eigentlich tun und dabei eigentlich nicht von dem und dem gesehen werden.
Ja, also ich meine, wenn man sich jetzt mal so überlegt, also wir sitzen jetzt hier im Studio und machen jetzt das Darknet an.
Ja.
Starten irgendwie den Tor-Browser zum Beispiel als jetzt eine Instanz dieser Darknet-Idee. Ich sag mal, dann ist es ja so, dass das Radio OKJ hier uns das Internet zur Verfügung stellt. Und das heißt, der Systemadministrator von OKJ würde zumindest sehen, dass wir A, das Internet nutzen, dass erstmal sozusagen Datenpakete rein und rausgehen, und B, würde auch im Genaueren nochmal sehen, dass wir Tor benutzen. Also dass diese Tatsache, dass man jetzt Tor benutzt, ist ja sozusagen hier gegenüber dem Administrator selbst nicht geheim.
Ja.
Und insofern, wenn er jetzt sozusagen der Meinung ist, dass alle Leute, die Tor nutzen, was Böses machen, würde er sehr beunruhigt sein und dann hier reinkommen und sagen,
den Stecker ziehen.
Genau. Also sozusagen, da, gegenüber dem ist man jetzt insofern nicht unsichtbar, als dass er sieht, man nutzt das Internet. Es gibt so ein gewisses Nutzungsprofil und man nutzt das Internet über Tor. Sozusagen, das ist sozusagen das, was man gegenüber der Person sagt. Dann könnte man jetzt sozusagen dann die Überwachungsorgane sich überlegen. Also NSA, FBI, BND, FSB, keine Ahnung, ABC und so weiter. Also die diversen drei Buchstabenabkürzungen.
Verfassungsschutz Thüringen.
Gibt es die auch? Ja, ich dachte, also, die Linken wollten den abschaffen.
Ich glaube, das haben sie noch nicht hinbekommen.
Ach so. Also. Dann wähle ich die nicht mehr.
Ich glaube, das Projekt kam direkt nach dem Kindertag als Feiertag.
Ach so, ja, genau. Nee, stimmt. Also das ist natürlich, also ja, ich meine, muss man sich jetzt auch ernsthaft mit Gedanken machen, was für Geheimdienste das sind, die das machen. Aber natürlich könnte jetzt ein Geheimdienst auch sozusagen auf die Idee kommen, jetzt jemanden zu verfolgen und zu gucken, was macht die Person. Und ich meine, auch die, so ein Dienst kann, sag mal, auf die Internetleitung gucken, dann sieht es ja quasi genauso viel wie der Provider hier. Oder es werden dann halt ein paar interessantere Mittel angewandt. Also ich meine, in Deutschland gibt es ja mit der Renovierung der Polizeigesetze die Diskussion um den Staatstrojaner, der da eingesetzt wird. Und wenn dann sozusagen auf deinen Rechner so ein Stück Trojaner mit installiert wird, dann sieht er eh alles, was du machst. Also dann bist du auch gegenüber denen nicht mehr unsichtbar. Also das ist dann letztlich eine Frage der verwendeten Mittel.
Ja.
Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, also Jens ist wirklich einer der wenigen Top-Tor-Experten und Expertinnen in Deutschland. Ich muss nämlich sagen, ich wollte den eh schon immer mal treffen, als ich Leuten so aus der Technik-Community erzählt habe, dass ich ein Buch über Tor und Starknet schreibe, meinten mehrere zu mir, da musst du unbedingt mal mit Jens Kubitzer schreiben. Der hat nämlich so ein legendäres Buch geschrieben, anonym im Netz, ne?
Richtig. Genau.
Ja.
Genau. Und jetzt haben wir es ja geschafft, also über einen interessanten Weg haben wir es jetzt geschafft, hier zusammen zu sprechen. Und
genau,
das ist sehr schön. Und sozusagen, jetzt kann man natürlich den Weg weiter beschreiten, aber auf der anderen Seite ist es natürlich der Webseitenbetreiber auch. Und gegenüber dem ist man vielleicht unsichtbar. Vielleicht aber auch nicht. Also ich sag mal, auch so, es ist letztlich so, dass das Darknet selber ist ja quasi ein Webserver, der eine Webseite bereitstellt. Und der könnte jetzt genauso so Werbesachen anzeigen wie andere Seiten.
Ja.
Das heißt sozusagen, also auch da würde ich jetzt erstmal sagen, dass man nie mehr unsichtbar ist als sonst. Also, also wenn die mal so weit gehen würden. Momentan ist es natürlich eher, jetzt da würde mich dann deine Einsicht noch interessieren, aber aus meiner Sicht eher auch so ein Netz von, sag mal, Hobbyisten, die das betreiben, also irgendwelche Leute, die vielleicht irgendwelche Shops da betreiben oder Informationsseiten. Und man ist noch nicht auf diesem Trichter, dass man jetzt sozusagen ein Werbenetzwerk im Darknet errichtet. Aber aus meiner Sicht gibt es ja kein technisches Hindernis, da quasi genauso was zu machen und quasi den Leuten, die im Darknet unterwegs sind, quasi genauso wieder Werbung einzuspielen wie auch im Clearweb. Also insofern würde ich jetzt auch sagen, dass man ist da nie wirklich unsichtbarer gegenüber dem Webseitenbetreiber als außerhalb.
Bis dahin, also du hast einfach nur die erste Stufe im Prinzip der Kontakt dorthin, dass der Client, der die Verbindung zum Server aufbaut, über den Weg durch das Darknet verschleiert ist.
Aber genau, wir wollen ja sozusagen uns jetzt in den technischen Details verlieren, das können wir dann vielleicht nach einer späteren Sendung nochmal aufgreifen und detailliert durchdiskutieren, sondern mich würde viel mehr interessieren, was du jetzt sozusagen bei deinen Reisen durch Darknet da
entdeckt hast.
Also du hast es ja auch in dem Buchtitel verarbeitet, also wenn man mal so Darknet fallen lässt, dann ist es ja immer so Waffenhandel, Drogenhandel, Prostitution, Kinderpornografie und so weiter wird dann quasi so als Schlagwort mit gebraucht. Und hast du mal so einen tieferen Tauchgang unternommen ins Darknet? Und wenn ja, was hast du da erlebt?
Ja, ich habe so verschiedene Tauchgänge gemacht. Der erste Tauchgang war so der, den, glaube ich, viele machen, wo man dann anfängt, sich die Drogenmarktplätze anzugucken, die man relativ leicht findet. Dann hatte ich sozusagen das zweite Mal Anlauf genommen. Da hatte ich für die Le Monde Diplomatique über das Darknet geschrieben und wollte auch mal gucken, was es so an politischen Sachen gibt. Es ist ja so, wenn Medien über das Darknet berichten, dann geht es meistens um irgendwas Cybercrime-mäßiges, Drogen, Waffen. Und dann wird aber so ein Einsatz oder einem halben Absatz geschrieben, ja, das Darknet, das sind ja auch Dissidenten und Whistleblower und Oppositionelle, aber mehr findet man da meistens hier in Informationen. Das fand ich eigentlich am spannendsten, das Thema, und wollte da mal mehr herausfinden. Und für den Artikel hatte ich dann erstmal so ein bisschen oberflächlich gesucht, hatte mir so Listen mit Darknet-Adressen zusammengesucht und habe da eher so einen anekdotischen Blick bekommen, irgendwie eine eine Seite mit nackten Sumo-Ringern im Darknet und so weiter, eher so ein bisschen Blödsinn, und dann war ich akademischen Projekte, und dann habe ich noch ein zweites Mal Anlauf genommen und hatte für die Technikzeitschrift IX so einen sehr großen Artikel über das Darknet jenseits der Drogenmärkte geschrieben, und dann habe ich tatsächlich sozusagen so mir da Sachen erschlossen und hab mir dann auch so eine kleine Systematik überlegt. Soll ich die mal gerne darstellen? Genau. Ja.
Also wie kommt man ins Darknet?
Nee, also erstmal zu den Inhalten.
Ja,
oder?
Genau.
Nee, genau, also ich meine, ich hatte mir halt dann so Sachen gefunden, hab mir dann auch selber so Listen gemacht und hab überlegt, wie kann ich das jetzt unterteilen. Und erstmal habe ich beschlossen, was ich nicht machen will. Wenn Journalisten und Journalistinnen über das Darknet schreiben, interessiert die vor allem meist eine Frage: Ist das, was da passiert, legal oder illegal? Mhm. Und ich habe aber gemerkt, man kommt mit der Kategorie nicht so richtig weit im Darknet. Vieles, was im Darknet passiert, ist illegal, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also im Darknet werden Drogen gehandelt, vor allem die üblich Verdächtigen, Cannabis, Ecstasy, Kokain. Das ist illegal, zumindest in den meisten Ländern. Und da gibt es aber eine breite gesellschaftliche Diskussion. Sollte das wirklich alles illegal sein? Und ist es wirklich sozusagen, sind Leute, Studis, die sich Cannabis kaufen, wirklich Verbrecher? Dann passieren wirklich sehr üble Sachen. Also vor allem werden Bilder missbrauchter Kinder, also sogenannte Kinderpornografie, getauscht. Das ist illegal, und da gibt es auch einen klaren gesellschaftlichen Konsens, das ist verbrecherisch. Dann gibt es im Darknet auch so politische Aktivitäten. Es gibt Postfächer für Whistleblower. Und was Whistleblower machen, also die sozusagen interne Dokumente, Herrschaftswissen an die Welt geben, das gilt als gesellschaftlich erwünscht. Also Edward Snowden ist für viele Leute großer Held. Und das ist aber auch oft illegal. Also Edward Snowden ist nicht von Hawaii nach Russland gezogen, weil da das Wetter schöner ist, sondern weil er wusste, vermutlich wird er sein Leben lang im Knast verbringen. Das heißt, das ist auch also sehr leicht illegal, was man da macht. Und deswegen habe ich diese Kategorie erstmal beiseite gelassen und habe mir so drei quasi so einen eigenen Kompass zugelegt und habe unterschieden zwischen dem Darknet als Einkaufsmeile, also da gibt es so große Marktplätze, auf denen vor allem Drogen gehandelt werden, dann so die quasi Abgründe, die Abgründe im Darknet, vor allem Kinderpornografie, und dann das politische Darknet im engeren und weiteren Sinne.
Und ja, wenn wir jetzt mal an deine erste Kategorie denken, an die Marktplätze, hast du da zum einen mal versucht, Kontakt aufzunehmen mit Marktplatzbetreibern, wie aber auch mit sozusagen Kunden der Marktplätze, und was sind so da deine Erfahrungen?
Ja, also ich habe versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen, und also mit den Marktplatzbetreibern zu sprechen ging sehr viel leichter als mit dem Tor-Projekt zu sprechen. Da können wir vielleicht nochmal, die haben nämlich mit mir gesprochen. Und ja, ich habe irgendwann mal, hatte ich so 12, 13 Marktplätze gefunden, die ich so für aktiv hielt, und habe einfach mal versucht, alle anzuschreiben. Also entweder über so einen Kontakt-Button oder über Moderatoren oder so. Und dann haben tatsächlich ein paar geantwortet. Ich habe gemerkt, die haben anscheinend ein sehr professionelles, modernes Verhältnis von Öffentlichkeitsarbeit. Einer hatte sogar so eine Art Pressesprecher, Alphabay, das war damals so der Darknet-Marktplatz, quasi Amazon des Darknets. Und also ich hatte mit Amazon, mit Alphabay gesprochen, mit Hansa Market und noch mit ein paar anderen. Das lief ganz gut. Ich habe auch mit Medikamentenhändlern gesprochen im Darknet, also für den Ärzteblatt-Artikel. Und ich habe mit vielen Käufern von Drogen gesprochen, allerdings nicht übers Darknet, weil das muss ich nicht. Also meine Erfahrung ist nämlich tatsächlich, sag mal, wenn man jetzt unter 50 ist und man fragt in seinem Bekanntenkreis nach, gibt es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass man zumindest irgendjemanden findet, der jemanden kennt, der schon mal Drogen im Darknet bestellt hat. Also mit denen habe ich auch sehr viel gesprochen.
Und was haben die Leute, also die Betreiber von Hansa Market und so weiter, da dir eine Auskunft geben können? Oder was hast du überhaupt gefragt?
Naja, ich habe sie halt erstmal so ein bisschen klassisch wirtschaftsjournalistisch gefragt, wie es funktioniert und was sie so für Umsätze haben, wohl wissend, dass sie mir darauf nicht antworten. Und dann noch die Frage sozusagen, wie sie ihre eigene sozusagen Arbeit, die ja sehr kritisch gesehen wird, wie sie das so moralisch verorten. Und dann meinten sie halt, naja, sozusagen, der eine meinte, naja, die Menschheit nimmt seit Äonen, nehmen die rauschende Mittel, um sich in andere Zustände zu versetzen, und das muss einfach okay sein, wir ermöglichen das. Und Der andere meinte, also der hat auch, wurde auch Falschgeld verkauft. Naja, sozusagen, wenn man sozusagen, und Kreditkartendaten meinte, wenn man so bei so Bankbetrug ist es meistens so, dass einfach die Banken das bezahlen und Banken zu bestehlen ist kein Verbrechen. Das heißt, anscheinend hat er Brecht gelesen. Und also ich meine, das war halt auch so ein bisschen Blabla und die haben sich natürlich auch selber in gutes Licht gesetzt, aber die haben schon relativ ehrlich geantwortet. Und dann habe ich sie auch gefragt, naja, wie sie so die Gefahr sehen. Und dann meinten eigentlich alle, naja, es ist schon gefährlich und man sollte sowas nicht betreiben, ohne wirklich Ahnung zu haben. Aber die fanden sich eigentlich relativ sicher und die meinten also eigentlich, die Polizei hat es sehr schwer, da Leute rauszufinden. Aber die beiden Marktplätze, mit denen ich gesprochen habe, die gibt es beide heute nicht mehr. Hansa Markt und Alpha Bay. Also da anscheinend haben sie das dann doch falsch eingeschätzt.
Okay, also heißt das, sind die von der Polizei hochgenommen worden oder haben die einfach genug Geld verdient und sind von dann gezogen?
Nee, die sind beide von der Polizei hochgenommen in so einer international koordinierten Aktion. Und man weiß da nie so ganz genau, also ich meine, die Polizei sagt immer, zumindest die Deutsche, dass sie eigentlich technisch nicht ermitteln können. Also sie machen das mit verdeckten Ermittlern. Und das stimmt sicher auch. Man weiß aber nie genau, inwiefern jetzt die vielleicht doch technische Möglichkeiten haben, die es doch ermöglichen. Also vielleicht vor allem die amerikanischen Geheimdienste. Weil meine Grenzen kann man mit sehr großem Aufwand schon so ein bisschen auch die Tor-Anonymität attackieren. Mhm.
Ja, also was ich nämlich interessant finde, also was mir auffällt, ohne dass ich das jetzt sozusagen beweisen kann, dass immer mal wieder sich so Betreiber von so Darknet-Seiten aus ihrer selbstgewählten Anonymität rausbewegen und auch Interviews führen. Also auch der, wie hieß denn das, dieser riesen...
Shiny Flakes?
Nee, nicht Shiny Flakes, sondern es gab diesen amerikanischen Darknet-Markt, der Ulbricht...
Ach so, Silk Road, ja.
Silk Road, genau. Ja. Und der war lange Zeit anonym und der hat dann irgendwann mit, ich weiß nicht, Motherboard oder irgendjemand anderen ein Interview geführt und wirklich kurze Zeit später hieß es, er ist jetzt gefasst. Also, und das ist an einigen Stellen mir immer wieder aufgefallen, dass es sozusagen, wenn die Leute mal sozusagen diesen Schritt aus ihrer Anonymität rauswagen und ich meine, dann an die Öffentlichkeit gehen in irgendeiner Art und Weise, dauert es dann meist nicht mehr lange, bis die dann auch.
Also ist mir jetzt nicht aufgefallen. Das würde ja entweder bedeuten, dass die Betreiber zu doof sind, anonym mit Journalisten zu kommunizieren oder dass die Journalisten irgendwie komische Sachen machen. Also vielleicht ist es so, dass denen schon geschwant hat, dass sie bald im Gefängnis landen und sie wollten noch ihr bisschen Ruhm ernten. Also ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ja. Ich weiß so nicht, ob es da wirklich einen Zusammenhang gibt.
Ja, also wie gesagt, ich will auch nicht behaupten, dass es da einen Zusammenhang gibt. Das ist sowas, was mir an vielen Stellen mal so aufgefallen ist. Das ist da so ein gefühlten Zusammenhang gibt es. Aber es kann sein, dass der wirklich eben nicht existiert.
Also man könnte so ein bisschen bösartig sagen, wer als Darknet-Marktbetreiber mit Journalisten redet, wird irgendwann im Gefängnis landen, aber das liegt nicht an den Journalisten, sondern dass man ja, das eigentlich immer irgendwann im Gefängnis landet.
Richtig. Ja, zumindest wenn man sowas macht. Und also du hast jetzt Hansa-Markt und was,
Alpha Bay, genau. Ja.
Genau. Haben die jetzt nur Drogen verkauft oder haben die noch andere Dienstleistungen?
Nee, die haben ja sozusagen ein relativ großes Produktportfolio, in Anführungsstrichen Drogen, verschreibungspflichtige Medikamente, Falschgeld, gefälschte Pässe, Kreditkartendaten, teilweise auch Waffen und dann sagen wir mal so Sachen, die man quasi so eine Art Volkshochschule für Kriminelle, also irgendwelche E-Books, wie man Geld waschen kann, wie man anonym Bitcoin nutzen kann. Und es ist aber so, dass also der Löwenanteil sind wirklich Drogen. Mhm. Also es gab immer wieder Berichte, dass Falschgeld sozusagen Handel im Darknet boomt und es wurden immer wieder Leute festgenommen, die Falschgeld im Darknet gekauft haben. Aber ich schaue mir regelmäßig den Lagebericht Falschgeldkriminalität von BKA an. Das nimmt ein bisschen zu, aber das ist jetzt noch weit davon entfernt, dass jetzt der Darknet-Drogenhandel irgendwie das Geldsystem über einen Haufen wirft. Hm.
Und hast du einen Überblick, einen Einblick, wie so die Verteilung der Umsätze sind? Also du hast schon gesagt, dass vermutlich viel über Drogen abläuft. Und ich meine, wenn man so über Starknet liest, ist sozusagen neben Drogen quasi, sind die Waffen das nächste große Ding. Und jetzt hast du auch gerade so Waffen so am Rande mit erwähnt, als würde das gar nicht so ein Thema sein. Also hast du so eine Idee, wie so das, ich sag mal, umsatzmäßig ungefähr verteilt ist?
Ja, also es gab 2015 eine Studie von so einer Ami-Uni, Carnegie Mellon University, die hatten versucht, da Umsätze im Darknet zu messen und haben dann auch so eine kleine Grafik gemacht. Ich blättere jetzt hier gerade mal in dem Buch, was die wieder die Zahlen waren. Also, nee, steht's nicht drin. Es waren so, also ich glaube so 90-95% waren Drogen und dann hatten die noch so eine Kategorie Sonstiges. Mhm. Die waren irgendwie so 1,5% und dazu zählten Waffen neben anderen. Also okay. Tatsächlich im Darknet werden Drogen umgesetzt und ich meine, also natürlich kaufen manchmal Leute dort auch Waffen, aber das ist immer noch so ein Mini-Bereich. Also sozusagen Darknet, Marktplatzhandel ist eher so, also in der legalen Wirtschaft würde man sagen B2C, also es wird an Endabnehmer verkauft und nicht B2B. Und die wirklich großen, also die Hells Angels, die kaufen ihre Waffen nicht im Darknet. Also das ist immer noch direkt vom Erzeuger. Während bei den Drogen, das ist auch immer noch klein, aber das hat tatsächlich eine ernstzunehmende Dynamik, dass das irgendwie so eine Alternative zum Offline-Handel mit Drogen ist.
Meine Theorie ist ja immer, dass das Darknet quasi auch das reale Leben einfach nur abbildet. Und ich meine, es ist auch so, dass wenn ich jetzt hier ein paar Drogen kaufen will, ich sag mal, dann frage ich einen Freund eines Freundes eines Freundes. Und der sagt mir, okay, dann geh doch mal hier am Bahnhof nachts um 5 und sag Stichwort Darknet und dann springen 3 Leute aus dem Gebüsch und verkaufen mir die Drogen und ich komme relativ easy dran, will ich sagen. Und wenn ich hingegen hier mir eine Waffe besorgen wollte, ist es, also ich meine, ich habe es noch nie probiert, aber vermutlich wesentlich schwerer würde ich erwarten, an eine Waffe zu kommen. Und so ist mein Bild jetzt auch von dem Darknet, dass sozusagen Drogen zu kaufen ist relativ easy. Und an eine Waffe zu kommen, ist eher nicht triviale Angelegenheit. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich meine, auf den Drogen quasi Markt hat sich einfach eine sehr gut eingespielte, funktionierende Ökonomie durchgesetzt. Wenn Leute auf die Marktplätze gehen, können sie zwischen unterschiedlichen Händlern wählen, die sehr serviceorientiert sind. Und also im Waffenhandel, das ist halt auch deswegen schwieriger. Also Drogen kann man in Maxi-Brief packen und mehrmals umwickeln, sodass auch die Nasen von Spürhunden da nicht anschlagen. Bei Waffen ist es halt nicht so banal. Das sind irgendwie, die muss man, also hat man Ermittler erzählt, die beobachten immer wieder so Tricks, dass jemand beispielsweise eine Pistole auseinandergenommen hat und hat die Teile in einen Videorekorder eingebaut und so. Und das ist aber sehr viel weniger banal, Waffen zu verschicken.
Okay. Ja, also das ist ja immerhin interessant. Und es gibt ja auch diese, also was auch in der Berichterstattung da immer wieder hochkommt, so als das primäre Beispiel für die Bösheit des Darknets und Waffenhandel, ist dieser Amoklauf in München, wo da immer wieder behauptet wird, dass der Attentäter da seine Waffe im Darknet gekauft hat.
Ja, also ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Also ich habe jetzt keinen Grund, das anzuzweifeln. Der hatte sie, also soweit ich weiß, hatte er sie nicht auf dem Marktplatz gekauft, sondern er hatte seinen Händler über ein Forum kennengelernt, das hieß Deutschland im Deep Web, also ein bisschen ein schräger Name. Und ich fand das eigentlich bei meiner Recherche sehr interessant. Das war nämlich eigentlich eher, sagen wir mal, ein harmlos anarchistisches Forum. Mhm. Jetzt anarchistisch nicht im linken Sinne, sondern eher in so einem irgendwie, alle können über alles reden.
Also eher so der libertäre Ansatz, den man so in den USA vielleicht kennt.
Ja, genau. Und genau, es gab halt irgendwie Threads über Politik, über Religion, ob Jesus ein Hippie war, natürlich auch über Drogenanbau, über allen möglichen Blödsinn. Und es gab halt so eine kleine Ecke, die hieß Spackentreff. Da konnten auch so An- und Verkaufsangebote für Drogen und Waffen eingestellt werden. Und ich hatte das nicht so wahnsinnig ernst genommen, weil ich mir dachte, okay, wenn jemand ein Forum ins Darknet stellt, ist klar, dass Leute da versuchen werden, so ein Zeug auch zu verhandeln. Und dann hat der vielleicht einfach gesagt, okay, dann sollen die aber irgendwie in diesen kleinen Bereich gehen. Naja, und der hatte da halt seinen Händler kennengelernt und hat den dann tatsächlich getroffen und ist da an die Waffe gekommen. Und deswegen ist es Darknet tatsächlich sehr verschrien. Also ich meine, man könnte sich jetzt fragen, hätte er die Waffe auch so bekommen? Hätte er vielleicht, aber vielleicht hätte er dann sie auch nicht bekommen und hätte irgendwie das versucht und wäre irgendwann vorher schon aufgeflogen oder hätte es aufgegeben. Es gab auch mal noch eine viel größere Geschichte, das war aber eine Ente. Und zwar, es gab ja immer dieses grauenhafte, diesen Amok oder den Terroranschlag des IS in Paris. Und da hatte die Bild-Zeitung eine große Titelgeschichte, haben die IS-Terroristen ihre Waffe bei einem im Darknet gekauft. Und mir hatte dann ein Ermittler erzählt, der hatte das bearbeitet und die hatten halt so einen Darknet-Händler aus Baden-Württemberg an der Angel, der auch Waffen verkauft hatte und irgendwie hatte der auch Waffen nach Paris verschickt. Und da hatten die sich mal ganz kurz gefragt, ob es da einen Zusammenhang gab. Und diese Ermittlungsakte war irgendwie auf verschlungenen Wegen an die Bild-Zeitung gekommen und die haben daraus halt eine große Geschichte gemacht und das war, und die Staatsanwaltschaft selbst hatten das aber schon beiseite gelegt und dann haben das, wie das immer so ist, alle Medien abgeschrieben. Dann hat ein Tagesschau-Journalist irgendwann mal bei der Bundesanwaltschaft nachgefragt, die für sowas zuständig wäre, und die haben einfach gesagt, also nee, das ist völliger Blödsinn. Und das, also solche Medienenden, die breiten sich aber normalerweise sehr aus und es ist meistens auch so, dass sozusagen die Gegnerstellung, wenn sie stattfindet, nicht annähernd den gleichen Raum bekommt wie die Ente.
Jo, aktuelles Beispiel Schadstoff und die Veröffentlichung mit den, wie schädlich sind NOx, da wurden... Das war jetzt vor kurzem erst, dass diese Lungenärzte gesagt haben, oh, ist es schlimm, ist schrecklich, hatten dann ihren Rechenfehler dabei, plus zwei Ingenieure, die von Autofirmen mitgeschrieben haben, einem ganzen Ding.
Naja, es ging ja, die sagten, ist es nicht schädlich.
Darum ging genau, hatten die gesagt, genau, das Ganze hat medial wesentlich mehr Raum bekommen, als im Nachgang oder auch währenddessen schon irgendwelche Gegendarstellungen. Aber ich denk, solange es schlimm ist, ist das Schlimmere interessanter.
Aber ich denke, das ist also aus meiner Sicht quasi letztlich so, wie die Medien funktionieren. Du hast sozusagen, die These ist, NOx ist schädlich und jetzt kommt jemand und bringt so ein bisschen die Gegenthese auf und dann kriegt die Person natürlich schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit aus meiner Sicht und kann auch die These vielleicht ein bisschen...
Wir haben ja einen Journalisten hier. Funktionieren
Medien
so?
Ja, ich meine, Journalisten sind halt auch Menschen und Menschen neigen zum Herdentrieb und oft gibt es auch Zwänge. Also angestellte Journalisten haben meistens sehr wenig Zeit, sozusagen auch mal Sachen zu hinterfragen, wenn sie von einem Medium kennen, dem sie eigentlich vertrauen. Freie Journalisten, die werden an sich schon schlecht bezahlt und wenn sie dann sozusagen nochmal extra recherchieren, sinkt der schon so beschämende Stundenlohn noch weiter. Und also es gibt halt diesen Herdentrieb und dann ist es natürlich auch so, dass man als Medium so ein bisschen Unwillen hat, einen Fehler einzuräumen. Und wenn man eine große Titelgeschichte hat, die Welt ist sowieso, dann hat man nicht wirklich Lust, eine große Titelgeschichte darauf zu verschwenden, zu schreiben, wir haben Unsinn geschrieben.
Aber jetzt, schau mal, wir haben jetzt so ein bisschen den Drogenhandel quasi beleuchtet. Und also ich versuche so ein bisschen auch mal zu überlegen, wenn man so wieder so diverse Presseveröffentlichungen liest. Und du hattest auch gerade das Thema Deutschland im Deep Web oder im Dark Web angesprochen. Und gerade im Rahmen dessen ist immer wieder diese Grafik von dem Eisberg zu sehen, dass quasi oben das Teil, was über dem Wasser rausguckt, ist sozusagen dass der sichtbare Teil des Internets und unten drunter ist das Darknet, was quasi 10-mal so groß ist wie das normale Internet und deswegen auch 10-mal so gefährlich oder so ist so die Intuition. Und wie ist es jetzt bei deinen Recherchen gewesen? Wie groß würdest du das Darknet ungefähr einschätzen? Kann man da was überhaupt abschätzen?
Ja, das Darknet ist winzig. Man kann das relativ gut abschätzen. Das Tor-Projekt, die Technologie betreiben, die haben so ein Statistiktool matrix.torproject.org und da wird unter anderem so die geschätzte Zahl der Online-Adressen, also der Darknet-Adressen angezeigt. Und es war immer so bei 40.000, dann war es eine Weile bei 60.000. Jetzt ist es auf 110.000 angestiegen. Man wird es in Zukunft leider nicht mehr so gut erfassen können, weil es eine technische Neuerung gab. Aber es ist, also im Grunde genommen, das Darknet ist sehr, sehr klein. Also sagen wir mal 110.000 Darknet-Adressen, das ist halt winzig, wenn man sich vor Augen führt, dass allein unter DE der deutschen Top-Level-Domain 16 Millionen Adressen verfügbar sind. Naja, und dann war ja die Frage nach diesem Deep Web, das ist auch so eine Medienente. Also es gibt viele Journalisten, also wenn man über das Darknet berichtet, ist natürlich die große Frage, wie bebildert man das? Man kann irgendwie so einen Hacker mit einem Kapuzenpullover zeigen, das ist aber auch so schon ein bisschen langweilig. Und viele wählen dann so ein Bild von einem Eisberg, was sich quasi so ikonografisch durchgesetzt hat. Und man sieht so einen Eisberg, und oben gibt's die Spitze, das ist das Internet, da steht Internet dran. und darunter gibt es so einen Körper, das sogenannte Deep Web. Und der Körper ist halt sehr, sehr viel größer als das bekannte Internet, die Spitze. Und ein Teil dieses Deep Webs ist irgendwie das Darknet. Und das Darknet ist aber auch sehr groß. Und es kursieren dann immer die Zahlen, das Deep Web ist irgendwie 100 oder 400 mal so groß wie das ganz normale Internet. Und das ist aber Unsinn. Also ist mein, zu dem Schluss bin ich gekommen. Und diese Zahl, die kommt von einem aus einem Paper. Das ist eine amerikanische Agentur, die so Analyse von Internetaktivitäten angeboten haben das veröffentlicht. Und die waren halt der Meinung, es gibt sozusagen das Web, was Suchmaschinen finden. Und dann gibt es sozusagen noch das Web, was Suchmaschinen nicht finden, das 400 bis 500 mal so groß. Und das stimmte eventuell damals, obwohl ich mir auch nicht sicher bin, ob es damals noch stimmte. Und das war aber vor Google. Hm. Und Google, damals waren die Suchmaschinen wirklich relativ grottig. Ja. Und Google ist sozusagen, war ein Quantensprung. Google findet so gut wie alles, ist sehr neugierig. Und das ist einfach Unsinn. Also das Darknet ist winzig. Und das Deep Web, also das, was soll das sein? Also ich meine, man kann natürlich nie ausschließen, dass es irgendwie einen Teil gibt, den man nicht kennt. Aber ich habe mich mit so vielen Leuten unterhalten und sagen wir mal, ich habe noch nie irgendeinen Hinweis gefunden, dass es da irgendwo da draußen noch so einen riesen unentdeckten Bereich gibt.
Ich glaube, das macht es auch einfach so angenehm, so immer zu behaupten, oh, da ist noch irgendwas, das sieht man halt nicht. Es kann halt keiner in dem Sinne wirklich sagen, ist oder ist nicht.
Genau, man kann halt auch nicht beweisen, dass es nicht gibt.
Ja, das Einzige, der mir jetzt einfiel, gibt es nicht auch große Internetprovider, denn also das, was du jetzt aufgeführt hast, waren die Adressen. Aber die andere Frage ist der Internetverkehr. Also der reine Traffic, wenn man den sich anguckt auf großen Knoten, kann man ja auch schon analysieren, wo das hingeht, was die Inhalte sind. Kennst du da irgendwelche Stände?
Du meinst Tor oder?
Nee, in dem Sinne, ich sag mal, man hängt sich an den CNX. Also in Frankfurt einfach mal auf den Knoten dran, zack, Stöpsel, eine Sekunde Traffic mitgeschnitten und dann mal analysiert, in welche Richtung geht das?
Also ich meine, ich weiß halt, dass Video einen relativ großen Anteil hat, also Netflix und YouTube, aber das ist auch nicht unbedingt...
Das ist ja kein Darknet, das ist ja eigentlich eher das sichtbare Netz. Genau. Dass der Tor-Traffic im Internet oder sowas...
Nee, das ist, glaube ich, vernachlässigt.
Genau.
Und man weiß ungefähr, wie viele Leute Tor nutzen, das sind so pro Tag... 2 Millionen Leute, also mit Tor kann man anonym im normalen Internet surfen und auch ins Darknet gehen, ins sogenannte. 2 Millionen Leute nutzen Tor, dann wäre natürlich die spannende Frage, wie viel davon mit Tor ins normale Netz gehen oder ins Darknet. Und da ist es relativ vage, die Erkenntnis. Es gibt so eine Aussage von Roger Dingeldein, das ist so quasi einer der Cheferfinder von Tor, der meinte, dass nur so 1-3% der Tor-Nutzer ins Darknet gehen. Das heißt, bei 2 Millionen Tor-Nutzern wären das so 20.000 bis 60.000 Leute pro Tag und das ist halt lächerlich. Also auf Facebook alleine sind mehr als 1 Milliarde Leute pro Tag unterwegs.
Und da kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal Facebook mit ins Spiel bringen, weil ich vermute, weiß nicht, aber ich vermute, die größte Darknet-Präsenz ist die von Facebook. Also Facebook hat so eine eigene Website, facebook.core.onion, und da kann man sozusagen wirklich seinen normalen Facebook-Account öffnen und besuchen. Und Facebook hat mal gesagt, dass die im Monat über diesen Service 1 Million Nutzer haben.
Haben die das? Also ich weiß, es gibt halt die Aussage, sie hatten bis jetzt 1 Million Zugriffe. Und es kursiert die 1 Million manchmal und ich bin mir nie sicher, ob das tatsächlich auf diese eine Aussage zurückgeht. Ich habe nämlich eine dezidierte Aussage, dass sie 1 Million Zugriffe pro Monat haben, nicht nochmal gefunden.
Okay, also ich habe das auch nur mündlich überliefert bekommen, allerdings von der Person, die den Service eingerichtet hat. Ja. Es kann aber durchaus sein, dass ich mir das auch falsch gemerkt habe. Also ich nehme das mal als Hinweis mit und werde den nochmal mit ansprechen. Wie viele Leute wirklich da sind. Aber ich weiß, dass wir im Gespräch, hat er das auch diese Zahl gesagt, 1 Million Leute im Monat.
Ja, genau, das kann schon sein. Also ich meine, Darknet, also Facebook war paradoxerweise eine der ersten, also oder eigentlich die erste richtig große Seite, die eine Darknet-Präsenz eingerichtet haben. Und zwar haben die sozusagen so eine Art alternative Zugangstür im Darknet eingerichtet. Also man kann Facebook über facebook.com aufrufen und über die Seite facebook.core.onion. Und dann ist natürlich die große Frage, warum haben die das gemacht? Also ich glaube, die Option, dass sie ein großer Fan von Privatsphäre und Datenschutz sind, die scheidet aus, sind sie nicht unbedingt. Sie haben halt gesagt, sie machen das, damit auch in Ländern, in denen Facebook und alles Mögliche zensiert ist, man leichter auf Tor, aufs Facebook zugreifen kann. Dann kann man sich natürlich sagen, dann brauchen sie eigentlich keine Darknet-Seite, weil dann könnten auch mit einem ganz normalen Tor-Browser auf Facebook zugreifen. Also meine Erklärung war, also ich glaube, die Person, also es gab halt eine Person, die das so gepusht hat und die, glaube ich, auch ein ganz gutes Standing bei Facebook hatte. Und ist es, glaube ich, nicht so wahnsinnig teuer für Facebook gewesen. Und ich glaube, so, also ich meine, es hat auf jeden Fall auch einen großen Imagegewinn. Ne? Also Facebook hat bei so Hackern nicht unbedingt einen guten Ruf. Und das hat ihnen aber wirklich so eine Wertschätzung gebracht, ne? Dass endlich auch mal eine große Seite im Darknet ist.
Ja, das stimmt. Also das sehe ich genauso, dass da Facebook wirklich sehr viele Pluspunkte da eingesammelt hat durch diese Präsenz im Darknet. Und ich weiß auch, also wenn man sich mit den Facebook-Leuten unterhält, die haben halt wirklich überlegt, also das Ziel war schon auch, Tor irgendwie zu unterstützen oder Tor, also irgendwas mit Tor zu machen. Und sag mal, die haben natürlich, ich meine, die üblichen Optionen angeguckt. Also man kann ja an Tor Geld spenden, man kann einen Exit-Knoten betreiben oder überhaupt einen Tor-Server betreiben und so weiter. Aber wenn man sozusagen das mit der Brille von Facebook betrachtet und sagt, ich stelle jetzt einen Exit-Server ins Netz, ist für Facebook auch technisch kein Problem und der Traffic, da tut den nie weh, da schmunzeln die drüber. Aber sozusagen, was dann sozusagen der Spin, der daraus gemacht werden könnte, ist, jetzt versuchen die noch den Exit-Traffic abzuschnorcheln und dann noch mehr an Daten rauszugewinnen. Also sozusagen das PR-Element am Ende wäre eventuell für die auch negativ gewesen. Und sozusagen, es war für die durchaus überlegenswert zu sagen, okay, wir machen so eine Darknet-Seite sozusagen und das nutzt Leuten effektiv was und es ist auch sozusagen nicht so, dass es uns PR-mäßig irgendwie schlecht dastehen lässt. Also und all diese kleinen Faktoren haben eben auch das dazu mitgeführt, dass das angeblich mit zu dieser Seite gekommen ist. Das ist so ein Teil der Geschichte, den ich kenne.
Was glaubst du, warum Facebook Tor unterstützen wollte? Also, die sind jetzt nicht der Chaos Computer Club, Facebook.
Ja, genau. Also, was dann noch sozusagen zeitmäßig mit reinspielt, das ist auch das, was ich wiederum gehört habe, ist, dass, also um die Zeit herum, als das diese Diskussion stand, also das akute Problem, was die noch mit hatten, war, dass in Ägypten damals es zu erwarten war, dass die Regierung wieder das Netz ausschaltet oder beziehungsweise bestimmte Webseiten blockt, insbesondere halt auch Facebook blockt, wegen, also es gab ja diesen arabischen Frühling, den sogenannten, wo immer gesagt hat, ja, durch Facebook und so weiter kommt Demokratie in die Länder.
Das ist, glaube ich, großer Blödsinn. Ja,
natürlich, ja. Und so eine Sache sollte es wieder geben, also so Aufstände. Und dann hatte man Angst, dass die Regierung einfach das blockiert. Und Facebook suchte nach einem Weg, sozusagen, dass die Leute weiterhin kommunizieren können. Und das ist auch wirklich effektiv dort gemacht worden von den Leuten, dass sie sich über Facebook zum Teil organisiert haben. Also Facebook war sicherlich nicht der Auslöser, aber sozusagen schon so eine Kommunikationsplattform. Zumindest habe ich da, ich sag mal, anekdotische Evidenz wieder dazu. Und Facebook sucht halt nach einem Weg, dass also wenn es zu Zensur kommt im Lande, dass sie das umgehen können. Und da war sozusagen Tor ein Weg, wo sie auch Facebook damals gesagt hat, wir ändern den Facebook Messenger so, dass er über Tor kommuniziert, also dass man auf dem Handy den Robot installiert und der geht eben dann über diesen Onion-Service zu Tor, zu Facebook und kommuniziert mit Facebook. Und das war sozusagen der praktische Nutzen, den Facebook sich da erwartet hat.
Hat man das eigentlich umgesetzt?
Also es muss mal umgesetzt gewesen sein. Ich habe diesen Facebook Messenger nie installiert gehabt. Also vielleicht ist es immer noch so. Also wenn ihr das draußen das hört und einen Facebook Messenger installiert habt und Orbot installiert habt, dann guckt doch mal. Also die Designidee war so, dass sozusagen der Facebook Messenger guckt, gibt es den Orbot auf dem Rechner, auf dem Handy. Und wenn es ihn gibt, kann man sagen, bitte nutzt Facebook übers Dark Web. Also
ja, genau. Punkt.
Nee, ich habe noch Zeit. Also,
ja, okay. Ja. Genau. Also das war sozusagen die Idee. Und jetzt, ich meine, wir haben uns ja so ein bisschen jetzt erstmal über das Thema Drogen und Waffen unterhalten. Was mich natürlich noch interessieren würde, und das, was du auch schon angesprochen hast, diese ganze auch politische Schiene, also das eines von deinen drei Kategorien, das heißt, du hast ein bisschen was gefunden. Was hast du denn da gefunden und kannst du auch sagen, wie das so benutzt wird?
Also ich habe mich da quasi wie mit einer Lupe auf die Suche begeben. Also erstmal nach Inhalten, die jetzt nicht ganz klar illegal sind, und dann vielleicht sogar noch nach Inhalten, die politisch interessant sind. Am Anfang war ich erstmal sehr enttäuscht und habe so gut wie nichts gefunden. Dann habe ich doch ein paar Sachen gefunden, was ich gefunden hatte. Das ist, glaube ich, auch so das Bekannteste. Oder, also ich gehe mal so drei Möglichkeiten, die es gibt. Das eine wäre sozusagen die erste Idee, die ich hatte, war: Gibt es sowas wie Darknet-exklusive Inhalte? Also Inhalte, die es nur im Darknet gibt, nirgendwo anders. Und das ist sehr, sehr dünn. Also was man findet, sind vor allem so selbstreferenzielle Inhalte, also Listen mit Darknet-Seiten, Foren, die sich ums Darknet drehen, um Bitcoin-Geldwäsche, um Anonymität. Es gibt irgendwie so eine ethische Hackerseite, also eine radikalere, irgendwas mit Green Leaks oder so, die gab es nur im Darknet. Dann gab es dieses Deutschland im Deep Web Forum, wobei die dann ja auch so ein bisschen in Verruf geraten sind, weil da jemand seinen Waffenhändler kennengelernt hat. Und das ist aber eigentlich sehr dünn. Die zweite Nutzung, die ich gefunden habe, ist, dass Darknet quasi als so eine Art Programmbaustein genutzt wird. Also Darknet nicht für Webseiten, also nicht für Webinhalte, sondern für Programme. Und da gibt es sehr spannende Entwicklungen. Das läuft meistens so: Man installiert ein Programm und dieses Programm erzeugt dann auf dem eigenen Gerät eine Darknet-Seite. Das heißt, man ist dann Inhaber einer Darknet-Adresse, ohne wirklich was damit zu tun zu haben. Und über die läuft Kommunikation. Da gibt es zum Beispiel ein sehr spannendes Tool, das nennt sich OnionShare. Damit kann man Dateien tauschen. Und normalerweise, wenn da Leute Dateien tauschen, geht das über E-Mail oder über Dropbox, und dann gibt es immer eine Person in der Mitte, die mitbekommt, wer mit wem kommuniziert und die Daten zwischenspeichert. Und bei OnionShare ist es so, man kommuniziert direkt von Darknet-Adresse zu Darknet-Adresse. Und da gibt es so zwei Varianten. Einmal gibt es die Variante, man lädt quasi auf die eigene Darknet-Adresse eine Datei hoch, schickt jemand anderen einen Download-Link und der lädt dann mit dem Tor-Browser die Datei runter. Und seit wenigen Tagen gibt es noch die Option, dass man so eine Art öffentliches Postfach errichtet. Das heißt, man drückt in dem Programm auf Receive und dann bekommt man eine Darknet-Adresse, die kann man jemandem geben und da kann er quasi etwas reintun. Dann gibt es so Chat-Programme, es gibt Ricochet, dann kann man auf dem Rechner von Darknet-Adresse zu Darknet-Adresse chatten. Und dann gibt es ein wahnsinnig spannendes Programm, wo auch, sag mal, einige Entwickler in Deutschland sitzen. Briar, das ist ein Messenger für Smartphone, für Android, der läuft genauso. Ich installiere den, dann erzeugt er auf meinem Handy eine Darknet-Adresse und dann kommuniziere ich von Darknet-Adresse zu Darknet-Adresse. Und das ist sicherer als alles andere. Also auch bei Signal gibt es Metadaten, die in den USA landen. In den Datenbanken bei Briar gibt es das nicht. Und dann die dritte Kategorie, die ich gefunden habe, ist so, das habe ich genannt, das Darknet als alternative Zugangstür. Und da gibt es relativ viel. Das heißt, es gibt Webprojekte, die sind eigentlich im normalen Netz, in Anführungsstrichen, unter .de oder .org oder .com. Und die haben aber auch so Darknet-Seiten. Und auf diesen Darknet-Seiten stellen sie ihre kompletten Inhalte zur Verfügung, einen Teil davon oder bestimmte Funktionen. Also wir hatten schon Facebook, die haben eine Darknet-Adresse, über die man Facebook aufrufen kann. Die New York Times stellt ihre kompletten Inhalte ins Darknet. Die Taz schon sehr viel länger als die New York Times. Der Chaos Computer Club Dresden macht das auch. Dann gibt es viele so Blogs von irgendwelchen Techies, die auch Darknet-Präsenzen haben. Und dann habe ich gesehen, dass so ein paar linke IT-Kollektive, und zwar sehr wichtige Kollektive, auch das Darknet für sich entdeckt haben. Beispielsweise Rise Up, das ist so ein Kollektiv, die bieten so Tools für Aktivisten an, E-Mail, Pads, also mit denen man so gemeinschaftlich Texte erstellen kann. Und die haben für jedes dieser Werkzeuge eine Darknet-Adresse eingerichtet. Systemli machen sowas Ähnliches. Und Indie Media, dieses linke Mediennetzwerk, einige Regionalgruppen haben auch so Darknet-Adressen eingerichtet. Und da gab es vor 2 Jahren eine spannende Entwicklung, und zwar gab es dieses, es gibt so 2 deutsche Regional Indie-Media-Ausgaben, die Indie-Media und links unten. Links unten wurde verboten, so zwischen G20 und Bundestagswahl. Und das Spannende war, dass auch die Darknet-Adresse verboten wurde, explizit. Das war das erste Mal, also in der Verbotsverfügung wurde auch die Online-Adresse erwähnt. Das war, glaube ich, das erste Mal in Europa, dass eine explizit linke Darknet-Seite verboten würde. Und dann gibt es noch gibt es noch Postfächer, haben verschiedene Medien im Darknet Postfächer eingerichtet, wo sie auch eine ganz bestimmte Funktion anbieten, und zwar Postfächer für Whistleblower. Und da gibt es so verschiedene Lösungen. Die Taz, die hat das selber gebastelt. Der Guardian macht das, Heise, New York Times, Washington Post. Und das läuft so, die haben so Postfächer und da kann man ins Darknet gehen, auf die Seite gehen und einfach irgendwas hochladen. Und dann sieht man meistens so einen Geheimcode, den man sich aufschreibt, und mit dem kann man zurückkommen und gucken, ob man eine Antwort bekommen hat. Und das ist ziemlich spannend. Bei diesen, also beim Darknet-Auftritt von Facebook kann man sich so streiten, was bringt das? Und die Darknet-Postfächer haben aber wirklich viel Sinn. Denn man sozusagen nimmt ein bisschen seine Verantwortung als Medium gegenüber den Whistleblowern wahr. Also Edward Snowden war ein junger Informatiker, der wahnsinnig viel Ahnung von IT-Sicherheit hatte. Aber nehmen wir an, es ist nicht Edward Snowden, sondern ein 60-jähriger Mann, der in einem Ministerium arbeitet und der vielleicht überhaupt keine Ahnung hat, wie er sicher kommunizieren kann. Und wenn er dann sozusagen auf eine Darknet-Postfach geht geht und den Tor-Browser verwenden muss, dann hat er einfach so ein Grundlevel an Sicherheit, auch wenn er selbst gar keine Ahnung hat, was da gerade passiert. Hm.
Hast du eigentlich in deiner journalistischen Karriere mit Whistleblowern irgendwie zu tun gehabt?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe mal jemanden getroffen, der in einem Medium gearbeitet hatte und mir quasi von der EDV-Abteilung war und mir erzählt hat, wie die das gemacht haben und dann nicht genannt werden wollte. Also in der Form eigentlich nicht, aber das liegt auch daran, dass ich jetzt sozusagen nicht, ich bin jetzt nicht so im, also sozusagen Leute finden mich nicht einfach so. Also ich bin jetzt nicht so bekannt als Anlaufstelle für...
Weil, also mich hätte mal interessiert, also sozusagen, wie sich sozusagen die Arbeit mit den Leuten darstellt, weil was ich mal gehört habe, ist, dass eben, also ist mal unsere Sicht, also insbesondere jetzt unsere Techniker-Sicht, ist halt wirklich, wir wollen quasi ein Tool hinstellen, was keine Metadaten liegt, wo man quasi einfach ein Dokument hochladen kann und dann im Hintergrund läuft da vielleicht ein Scraper, der nochmal alles, was irgendwie identifizierbar sein kann, rausnimmt und so weiter, dass man möglichst die Person identifizieren kann. Und das ist sozusagen ein Problem, was man sicherlich technisch bis zum gewissen Grad lösen kann. Aber was ich in dem Zusammenhang halt gelesen habe, dass die Whistleblower natürlich Menschen sind, das ist klar. Und wenn man jetzt das Dokument genommen wird und daraus wirklich ein großer Scoop entsteht, haben die als Menschen das Bedürfnis, auch drüber zu reden und zu sagen, Mensch, ich bin sozusagen, ich war's, weil wegen mir ist das und das passiert. Und da scheint es eben eigentlich auch so einen Bedarf zu geben, sozusagen mit den Leuten nachher nochmal zu reden und die auch so ein bisschen zu betreuen und, und eigentlich denen klar zu machen, du warst es, du hast wirklich was Cooles vollbracht, aber halt Mund.
Ja.
So, und das, also da würde mich interessieren, ob du das sozusagen auch so erlebt hast oder ob du das so siehst, dass das mal noch eher so eine, ich sag mal, vielleicht so eine psychologische Nachbetreuung braucht und deswegen eigentlich eher doch einen Kontakt zu dem Whistleblower braucht oder ob das vielleicht nicht so ist. Also.
Naja, ich hatte halt eigentlich nichts mit Whistleblowern zu tun. Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, da war irgendwie klar, die kann ich zitieren. Und wenn ich die Betreiber von Darknet-Marktplätzen mit denen gesprochen habe, haben die mir nicht ihren Klarnamen gesagt. Aber ich habe sie ja trotzdem zitiert, sozusagen mit ihrem mit ihrer Position. Ja, aber das stimmt schon. Ich glaube irgendwie, also ich meine, jeder Mensch ist eitel und wenn man irgendwas macht, dann will man natürlich auch so ein bisschen Wertschätzung dafür haben. Also irgendwie der, wenn man ein Held ist, aber niemand weiß, dass man der Held ist, das ist dann vielleicht auch ein bisschen doof.
Richtig.
Ja. An der Stelle fiel mir nämlich jetzt auch gerade Mixmaster ein, also was ja auch als Netzwerk zur anonymen Kommunikation möglich ist. Ich kenne nur das Postfach auch von der Zeit her, aber man greifen dann auch eher auf solche Techniken zurück, über Tor beziehungsweise dann die entsprechenden Bereinigungen im Postfach beim Zugriff.
Ja.
Und dementsprechend, ich glaube, es zeigt sich jetzt auch schon in der Sendung, dass es ja einfach mehrere Darknets gibt, mehrere Kommunikationswege, um anonym oder im Prinzip für andere nicht erkennbar zu kommunizieren. Ich glaube, das wäre so einfach der eine wichtige Fakt in Bezug auf Darknets. Es geht darum, vor anderen in irgendeiner Weise unsichtbar zu sein. Entweder sei es der Empfänger, was bei der Facebook-Präsenz ja ein bisschen witzlos ist, weil ich mich ja am Ende anmelde. Damit weiß Facebook ja schon Bescheid. Aber auf dem Wege weiß einfach der Seiten, also mein Provider nicht, dass er in, dass ich gerade bei Facebook unterwegs bin. Da mag das einfach wirklich das Ziel sein, am Ende vor meinem Provider im Prinzip geheim zu agieren. Ja.
Genau, und also ich meine, es ist, was ich vorhin schon sagte, man hat ja letztlich immer verschiedene Ziele, weißt du?
Ja, die, genau.
Man. Genau, also die da sozusagen zu erreichen sind. Und das, also je nachdem, vor wem willst du unsichtbar sein, also willst du sozusagen hier dich schützen vor Zensur und dir alles andere ist dir egal oder willst du irgendwas anderes erreichen? Also das ist halt so ein bisschen das Ding.
Das ist die Frage im Prinzip, was man dann erreichen will. Und bis dahin im Prinzip, dass der Dienstanbieter hier vor dem Kunden in gewisser Weise geschützt sein will, weil er eben auch nicht weiß, wer sein Kunde ist. Also wenn das eben hier so ein Anbieter von illegalen Dingen ist, dann will der vielleicht auch nicht gleich von Anfang an sagen oder auch bis zum Schluss nicht preisgeben, wer er ist. Wenn er in dem Sinne digitale Daten verkauft, also sei es im Prinzip so eine Passwortliste, dann will er dem auch nicht unbedingt mitteilen, wer er wirklich ist.
Und letztlich, glaube ich, braucht man immer irgendwie so einen, also Operational Security, wie man so schön sagt. Also
ja,
man muss sich halt Gedanken machen, dass
das zu dem Ganzen noch mehr gehört.
Dass da einfach noch mehr dazu gehört, ja. Genau. Und in dem Sinne hilft das Darknet auch sozusagen nur zu einem gewissen Grad und also dass die diversen Leute, die jetzt sozusagen verhaftet worden sind und auf ihr Verfahren warten, beziehungsweise wo das Verfahren schon abgeschlossen ist, da ist es eigentlich interessant, die Fälle mal zu betrachten und zu sehen, dass das Darknet hat zwar einen Teil des Schutzes übernommen, aber sie haben so viele andere Fehler gemacht, dass es eben leicht möglich war, die zu identifizieren.
Ja.
Genau. Und jetzt haben wir ja doch relativ ausführlich das Thema erörtert und doch einige Aspekte übernommen. Ansonsten, wenn das noch tiefergehend interessiert, kann man nur raten, Vorträge zu besuchen. Du hast gesagt, du bist so ein bisschen auf Vortragsreise und hier und da hältst du Vorträge, also halt Ausschau nach Vorträgen von Stefan Heim, beziehungsweise man kann nur raten, kauft dann das Buch Darknet. Das
nee, genau, die Vorträge gibt es auf der Back-Buchseite. Da gibt es
eine
Veranstaltung. Genau. Okay. Ich bin nächste Woche in Sondershausen, da ist es vielleicht schon weg und dann bin ich so vor allem.
Wann ist nächste Woche?
Am Mittwoch, aber das glaube ich, das liegt dann schon zurück.
Das kann sein, also
aber sonst bin ich in Magdeburg irgendwann nochmal, das ist ja jetzt auch noch in der Nähe.
Ja, wir werden vielleicht einen Link noch hinmachen zu der Seite und dann kann man das auch nochmal.
Also wir werden im deutschsprachigen Raum gehört, von daher können sich Zuhörer überall finden, also auch in Berlin.
Ja, ich kann aber wirklich auch das Buch von Jens sehr empfehlen. Danke. Das hoffentlich irgendwann nochmal neu aufgelegt wird.
Vielleicht. Also wenn das ein Verlag da draußen hört, ich habe Interesse. Ja, okay. Also vielen Dank für das Gespräch. Es war super interessant.
Danke für die Einladung und danke fürs Zuhören.
Ja. Und dann, ja, bis bald im Darknet oder so.
Na,
alles Gute. Tschüss.
Ciao, ja. Perfekt, ja.